Ja, hallo Mario. Danke, dass ich nochmal interviewen kann. Eigentlich ist das ganze Leben ja eine Übergangssituation, aber du bist jetzt speziell noch in einer Übergangssituation, oder? Vielleicht kannst du kurz sagen, was passiert ist mit eurer Reise, eurer Wohnmobilreise und was jetzt so ansteht.
Ja, also erstmal freue mich, dass wir uns wiedersehen. Freue mich, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, so miteinander ein bisschen wahrheitsgemäß zu plauschen. Ja, Übergang. Die Wohnmobilreise, das halbe Jahr ist vorbei. Und wie es das Leben so will, kommt nichts zur Ruhe. Im Gegenteil, es geht gleich weiter. Und zwar mit einem Umzug weg aus Spandau in Richtung Bad Belzig in Verbindung mit ja, der Family im Schlepptau, die mitkommt. Andere Leute marschieren ganz weit weg von ihren Eltern, weil sie sich so die Glückseligkeit erhoffen. Und wir machen das anders. Wir nehmen sogar die Eltern mit auf den Hof, wo wir dahin ziehen. Und das ist alles gerade so, ist noch nicht in trockenen Tüchern, ist alles gerade das, was jetzt so ansteht. Und von daher ist die Ruhe innen, aber nicht aus. Außen ist momentan also hektischer, betriebsamer, chaotischer geht es eigentlich kaum noch. Nebenbei ist das Wohnmobil in der Werkstatt. Dann haben wir natürlich mit dem Umzug die Vorbereitungen dazu. Wir haben da ein relativ großes Haus, wo auch Gästezimmer drin sind, wo ein Dachgeschoss ausgebaut werden muss. Also wenn das irgendjemand hören sollte, der Handwerker ist und Interesse hat, mal im harmonischen Umfeld ein paar Bauarbeiten zu machen, herzlich gerne eine Info an mich. Und ja, von daher müssen wir mal gucken. Also das ist jetzt alles so. Mietvertrag von der Wohnung ist gekündigt, der andere Kaufvertrag ist zwar unterschrieben, aber es weiß keiner, ob es dazu kommt. Das wüsste man ja mal nie vorher. Und von daher ist es wie immer, sagen wir mal, freier Fall durch Zeit und Raum und wir gucken mal, was sein soll. Und jetzt aktuell, heute sind wir gerade noch hier, ab morgen, übermorgen geht es nach München, nach Höchstädt, wo ich das Satsang-Wochenende habe mit zurzeit, glaube, wir sind sieben oder so, sieben Personen. Dann hoffen wir, dass bis dahin das Wohnmobil wieder fertig ist. Also wenn der Termin hier heute stattgefunden hat, rufe ich den Wohnmobilhändler an, frage, ob das Wohnmobil da ist, dann kann ich das morgen früh abholen. Und dann geht es da wieder rein, Wochenende Höchstädt, danach zurück und dann startet dieses ganze Umzugsthema. Also frei von Raum und Zeit, aber sowas von mittendrin.
Magst du noch ein kurzes Resümee von der Wohnmobilreise geben oder ist jetzt alles schon Geschichte und ganz weit weg?
Na, sagen wir mal ganz, ganz grundlegend, egal was auch immer hier rauskommt, es sind eigentlich alles nur Geschichten. Weil es träumt sich eben so. Und in diesem Traum scheinen bestimmte Sachen, die emotional mehr bewegen, scheinen irgendwie echter zu sein und Sachen, die einen so gleichgültig lassen, die sind eben so ein bisschen weiter weg. Da kriegt man vielleicht so dieses Traumhafte mit. Aber in dem Moment, wo es richtig nah rangeht, fühlt sich schon so an, boah, das ist aber nicht nur ein Traum, das ist echt. Und von daher kann man sagen, diese wirklich ein halbes Jahr ungefähr, wie viele Kilometer, um die 30.000 Kilometer, die wir unterwegs waren, fühlt sich im Nachhinein an, wie nie, hat nie stattgefunden. Und wenn ich jetzt die Fotos, die wir gemacht haben, alle angucke, dann fällt mir wieder ein, ach, da waren wir, das haben wir erlebt. Und es ist ja auch viel, sagen wir mal, nicht nur räumliche Distanz überwunden worden, sondern auch innere Distanz. Das heißt, wenn man mit anderen Menschen rund um die Uhr zusammen ist, auf engstem Raum und keinerlei Möglichkeit für irgendeinen Rückzug hat, kommt automatisch alles ans Tageslicht, was man vorher dachte, was nicht mehr da ist. Und so gesehen war das eine super Erfahrung. Kann ich nur jedem, der, sagen wir mal, daran interessiert ist, wie so eine Rolle hier, wie die aufgebaut ist, wer diese Rolle intensiv erfahren will, alle kündigen, rein ins Wohnmobil und nicht wegrennen, sondern Augen auf und durch. Also von daher war das schon eine sehr, sehr intensive Sache. Auch so mit den Sachen, die wir mit Tinas Sohn so ein bisschen festgestellt haben und wo wir jetzt dran sind, das aktuell wieder in die richtigen Bahnen zu bringen. Und ja, so wie gesagt, ich kann das eigentlich nur jedem raten. Es ist eine einmalige Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn man die macht, wenn man noch einigermaßen bei, wie soll ich jetzt sagen, möchte jetzt keinem Rentner oder Pensionär zu nahe treten, aber wenn man das macht, wenn man noch einigermaßen bei geistiger und körperlicher Gesundheit und Klarheit ist und nicht erst dann, wenn man sagt, okay, Arbeitszeit ist vorbei, zum Arbeiten zu alt, zum Sterben zu jung, also reisen Sie nur mit dem Wohnmobil durch die Welt, sondern wenn man das vorher schon macht, dann ist das eine riesengroße Sache. Und es wird im Nachhinein auch noch, so ist der Plan, wird es noch ganz viele Videos, Tina schreibt den Blog darüber, also es wird noch ganz viel im Nachhinein geben, weil wir arbeiten das so Stück für Stück auf. Viele andere machen das vorher oder währenddessen. Und bei uns kommt das alles ein bisschen anders. Aber es kommt.
Du hast zu Anfang den Traum erwähnt. Wer träumt den?
Tja, wer träumt den? Jetzt sind wir wieder bei dem, was man nicht beschreiben kann. Ne? Wie soll man das nennen? Eigentlich ist jedes Wort die Lüge. Aber trotzdem wahr. Also die Lüge, die in dieser Wahrheit stattfindet. Und der absolute Träumer, ja. Jetzt könnte ich sagen, ich, aber nicht das, was hier sitzt, sondern das, was ich essentiell bin. Und das, was ich essentiell bin, ist auch das, was die Kamera essentiell ist, was Devasetu ist. Da gibt es ja nun keine Trennung. Und die Frage, wer oder was ist das, die wird man niemals im Außen beantwortet bekommen. Die kann man nur, sagen wir mal, erfahrerlos erfahren, wenn man sich seinen eigenen Innenwelten widmet und egal was da kommt, sich da in Anführungszeichen hindurch manövriert. Oder vielleicht, wenn die Absolutheit oder die Bestimmung oder wie auch immer das so will, dann passiert das beim Zähneputzen oder bei der Lektüre eines Buches, gibt es dann plötzlich so einen Schlag auf den Hinterkopf und plötzlich ist klar, ich bin es nicht. Aber an sich gibt es darauf keine Antwort, die man verstehen kann.
Ist da noch jemand da, wenn das erfahren wird?
Wenn das erfahren wird, also erstmal kann es nicht wirklich erfahren werden. Das kann im Nachhinein durch den, sagen wir mal so, durch den Verstand begriffen und geäußert werden. Aber in dem Moment, wo das klar ist, dann ist da niemand mehr. Außer das, was ich essentiell bin. Aber das ist alles. Also viele sagen immer nichts, ne? Da ist nichts, gibt nichts. Das suggeriert aber so ein bisschen, dass es leer ist. Dass es tot ist, dass da nichts vorhanden ist, weil die deutsche Sprache ist ja da so ein bisschen eingeschränkt. Das Nichts ist aber randvoll, total belebt, das hat Platz für alles. Randvoll, geht nicht, was da nicht drin ist. Und das gerade mit Worten zu beschreiben ist, oder die, wie soll man sagen, das rüberzubringen, das geht nicht. Wie soll man einen Zustand beschreiben, der keine Zustände hat? Wie soll man das beschreiben, was eigenschaftslos ist?
Geht ist da nichts mehr Wesenhaftes? Oder ist alles wesenhaft?
Naja, jetzt kommt so an, aus welcher Perspektive betrachtet man das? Wenn ich sage, so wie ich jetzt hier dieses Körperobjekt wahrnehme, würde ich sagen, das ist schon was Wesentliches, hat schon Wesen. Aber wenn ich mal gucke, woraus besteht dieses Wesen, dann landen wir eben wieder da, wo Raum und Zeit und Wort keine Rolle mehr spielen, beziehungsweise wo die überhaupt nicht existieren. Von daher kann man sagen, es scheint wesenhaft, aber in Wahrheit ist es das Wesentliche, hat aber nichts mit irgendeinem Objekt oder irgendwas zu tun. Und die Beschreibung, wenn man das so nennen möchte, könnte man eigentlich, also die genaue Beschreibung, was es ist, kommt ab jetzt für alle, die zusehen, einfach mal Augen schließen und genau hinhören. Achtung, jetzt. So, und jetzt sind wir wieder da.
Du hast eben das Wesentliche erwähnt, und was ist das Unwesentliche?
Schöne Frage. Cool. Das wird ja schon wieder eine Trennung vorgaukeln. Weißt du, wenn es was Wesentliches gibt, gibt es was Unwesentliches. Unwesentlich, würde ich sagen, ist es, wenn ich an so einem Körper hafte. Wenn ich denke, ich bin diese Geschichte. Ja, wenn ich denke, ich kann irgendwas falsch machen, weil ich einen freien Willen habe und mich hier entscheiden kann, was ich machen will oder machen muss oder wie auch immer, dann fängt es an, unwesentlich zu werden, weil dann fange ich an, mich in diesem Traum, in diesem Spiel irgendwie zu verstricken. Aber auch das ist natürlich wiederum Teil der Show. Das heißt, wenn ich mich verstricken soll, werde ich mich verstricken. Wenn ich das jeweils im Hinterkopf habe, sagen wir mal, dass er sagt, man läuft durch diese Welt oder agiert in dieser Welt so, als ob man freien Willen hat und das alles wirklich wichtig ist, dass ich alles selber entscheiden kann und voll involviert, aber gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, dass ich mit jeder Phase meines Seins gespielt werde. Auch wenn sich Entscheidungen noch so echt anfühlen, dann verbindet sich von mir aus wieder das Unwesentliche mit dem Wesentlichen, weil dann wird alles wesentlich, weil es ja die Quelle, das, was wir sind, selbst ist, die einfach hier mit sich spielt. Und dann stellen sich auch so eine Fragen nach wesentlich und unwesentlich irgendwann. Es ist dann einfach alles so, wie es ist. Da muss darüber noch nicht mal mehr gesprochen werden. Dann geht einfach morgens die Sonne auf und man macht das, was dran ist, das, was der Tag von einem verlangt. Ohne es zu machen. Weil in Wahrheit, wenn wir das mal so nennen wollen, in Wahrheit ist noch nie irgendwas passiert und in Wahrheit findet hier auch jetzt in dem Moment überhaupt nichts statt. Rein faktisch nur Traum, Maya, Lila, Illusion, wie auch immer.
Was ist der Unterschied zwischen dem Traum, der stattfindet, und der Tiefschlafphase?
Der Tiefschlafphase, du meinst dem traumlosen Tiefschlaf? Oder?
Ja, genau.
Der Unterschied zwischen Träumen und traumlos schlafen.
Ist der gleiche Unterschied zwischen Leben mit Ich-Identifikation und Leben ohne Ich-Identifikation?
Naja, Leben ohne Ich-Identifikation, da wird's spannend. Und das kann man ja nicht mehr wirklich Leben nennen.
Kann man nicht mehr Erleben nennen, weil keiner ist, aber oder sie leben. Aber,
naja, aber auch Erleben. Schon. Naja, auch Leben nicht, weil was ist Leben? Leben ist nur die, wenn man es so nennen möchte, die Sinneswahrnehmung, die dann stattfinden, plus die Gedanken, die dazu kommen, wie diese Sinneswahrnehmung, sagen wir mal, bewertet oder unterschieden werden. Wenn man wirklich davon sprechen will, dass dann nichts mehr identifiziert ist, dann findet auch nichts mehr statt. Alles andere ist eine, wie soll man sagen, eine Art Neukonditionierung für den Verstand. Dass der verstanden hat, okay, ich bin es nicht. Der hat verstanden, okay, ich werde gespielt. Aber es ist, solange dieses, sagen wir mal, Licht, beziehungsweise Licht in Anführungszeichen, solange hier das Bewusstsein sich als relatives Bewusstsein erfährt, solange fühlt es sich nach, sagen wir mal, nach Traum an. Solange ist was wahrnehmbar. Da gibt es den Wahrnehmen und so weiter. Da gibt es dieses ganze Spiel. Aber wenn ich jetzt wirklich mal den Strich drunter mal sage, aus dieser Absolutheit, da ist überhaupt nichts. Und da findet auch nichts statt. Das ist immer die Frage, aus welcher Perspektive gucke ich. Aus der Perspektive des Mario, dann läuft es wie eine Schnurrton. Aber das, was nicht wahrnehmbar ist, das, was wir essentiell sind, das guckt nicht. Das fühlt nicht, das nimmt nicht wahr, da passiert überhaupt nichts. Weil das würde ja schon wieder bedeuten, es gäbe zwei. Es gäbe da etwas, was irgendwo anders hingucken kann. Und das ist eben dieser verzweifelte Versuch eines Verstandes, irgendwie da nah ranzukommen und zu verstehen, was das eigentlich mit diesem Selbst oder mit der Quelle oder dem Schöpfer oder wie auch immer auf sich hat. Für den Verstand wird es absolut langweilig. Todlangweilig, wenn der, ich sage mal, in diesem Zustand wäre, wo es nichts zu sehen gibt. Nichts zu machen, nichts zu erleben, nichts zu fühlen, nichts wahrzunehmen. Wenn da nichts ist. Und von daher.
Dein Alltagsbewusstsein, passiert das aus dieser absoluten Ebene heraus? Oder wie sieht das bei dir normalerweise aus?
Tja, wie soll man das in Worte fassen? Also von außen betrachtet würde ich sagen, sieht es ganz normal aus. Ganz normaler Mensch, der vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdige Sachen von sich gibt oder ein Auto hat, wo riesengroß irgendwas komisch beschriftet ist mit Selbsterkenntnis und Heilung, wollen ja viele nicht sehen. Und innen drin wenn man das innen drin sehen möchte, jetzt wird es schwierig, das zu beschreiben. Was ich vorhin schon sagte, in dem Moment, wo dieses Thema so richtig, sagen wir mal, durchgesackt ist. Das sind alle Worte, jetzt da tue ich mich richtig schwer, das zu beschreiben. Sagen wir es, wo was schon absolut gestorben ist. Dann muss dieses Thema nicht immer wieder gedanklich in den Vordergrund gebracht werden, von wegen, ich weiß, ich werde nur gespiegelt oder ich habe keine andere Wahl als das oder ach, guck mal, der Spiegel ist leer und jeder zeigt mir nur was über mich und hier ist ja gar keiner, den es spiegeln kann oder wie auch immer. Dieses ganze Thema braucht es irgendwie nicht mehr. Weil es von Hause aus klar ist, dass es immer so ist. Von daher findet in der Rolle des Mario ein, sagen wir mal, ganz normales Leben statt. Der alle Emotionen kennt, der getroffen sein kann, der traurig sein kann, der wütend sein kann, der Fehler machen kann, für die er sich im Nachhinein entschuldigt. Aber tief da innen drin, sagen wir mal, das klar ist, passiert überhaupt nichts. Und das ist, wenn du sagst, traumloser Tiefschlaf, so diese Zustände, die einfach unerklärlich nebeneinander her völlig paradox existieren. Es gibt diesen traumlosen Tiefschlaf, um es so zu bezeichnen, wo nichts ist. Und gleichzeitig das Spiel der Sinneswahrnehmung. Und beides läuft parallel. Und dann braucht es nur, wenn man so von dem Ding hier so einen kurzen Switch, wenn man das so nennen möchte, raus aus dem, ne, aus dem weltlichen Geschehen, nur dahin, so, ja. Und dann kann ich von einer Sekunde, auch wenn das die meisten, die mich von den Videos kennen, sich nicht vorstellen können, kann ich stundenlang schweigend, bewegungslos in irgendeiner Ecke sitzen.
Gibt es ein Zentrum, von dem die Sinnesorgane ausgehen?
Ein Zentrum?
Ja, oder ein Fokus oder ein Brennpunkt.
Weil wenn es da, das ist ja gerade das, was so der normale Verstand sucht. Das heißt, es muss doch irgendwo einen Punkt geben, wo sich alle zusammensammelt. Dann muss es doch irgendwo herkommen. Und egal, was man auch immer sucht und findet. Also was heißt Mann? Ich freue mich auf jeden, der mich eines Besseren belehrt. Ich kann ihm was sagen, ich finde da nirgends sowas. Das ist irgendwie so ein Traum. Das ist das Hauptmerkmal eines Traumes. Man weiß nicht, wie er angefangen hat und man weiß nicht, wo man vorher war, wo man hergekommen ist. So und so ist es ja auch. Wenn ich versuche, das, was morgens startet, das zurückzuführen dahin, wo es herkommt, da ist nichts. Da ist nichts greifbar, nichts spürbar, nichts fühlbar, nichts wahrnehmbar. Und genauso ist es auch mit allem anderen, nicht nur mit der Wahrnehmung. Ob wir nun Themen wie Demut, Dankbarkeit, Freude, Traurigkeit, was es auch immer ist, wenn ich versuche, den Kern von irgendwas zu finden. Das habe ich mal beim Video gesagt, das ist wie so ein Gecko. Wenn man den versucht zu schnappen, der springt immer weg. Es ist nicht machbar. Und ich hatte gerade vor kurzem eine längere Diskussion mit einem Therapeuten, der meinte, Dankbarkeit ist hier ganz wichtig. Ja, ist es ja auch. Klar, auf menschlicher Ebene Dankbarkeit für das, was man hat und alles gut. Wenn man aber versucht, mal dahinter zu spüren, was ist Dankbarkeit eigentlich essentiell, wo kommt es her? Dann ist das genauso ein Verstandeskonzept wie alles andere auch. Und es landet genauso in den unendlichen Weiten von dem, was ich bin. Ich kann nicht sagen, da ist die Dankbarkeit und da ist die Freude und da ist die Wut und da ist die Trauer, weil ganz zum Schluss löst es sich in die Bestandteile auf, die es nicht hat.
Aber es ist ja auch ein Gefühl, dankbar zu sein.
Also ja, ohne Frage. So ein Gefühl ist aber, wenn man das genauer mal betrachtet, auch nichts weiter als so eine Art Denken. Ohne Worte. Mhm. Weil wie könnte ich eine Traurigkeit, eine Freude oder was auch immer wahrnehmen, wenn es dann nicht irgend so ein Verstandesding gibt, was sich daran erinnert, von wegen, ah ja, fühlt sich so und so an, hatte ich schon mal, kenne ich, heißt Traurigkeit oder heißt Freude.
Ja, man kann Gefühle aber auch ohne Benennung fühlen. Ne?
Mmh. sagt der Kopf manchmal. Das ist nur die Frage, ob ich die Benennung, ob die bewusst stattfindet oder ob die genauso unbewusst in einem läuft wie, keine Ahnung, Fahrradfahren, Schwimmen, Autofahren, was auch immer, wo ich nicht mehr hingucken muss, sondern wo das alles auf Autopilot läuft. Also auch wenn ich meine, mein Kopf ist schon sehr leer und ich sitze meditativ irgendwo vor mich hin und habe da keine Gedanken im Kopf, kann es sein, ich sage nicht, dass es bei jedem ist, kann es aber sein, dass automatisch trotzdem irgendein Teil immer noch das ganze Umfeld analysiert und immer noch guckt, was ist es, was ist es. Wir haben mal eine Übung, kennen sicherlich auch einige, sondern von Osho, Active Meditation, No Dimensions heißt die, wo man sich im zweiten Teil im Kreis dreht nach Musik. Und die Musik wird immer schneller, wenn man sich in diesem Takt mitdreht. Man kann Angst haben, umzukippen, das ist wirklich eine faszinierende Übung. Da merkt man irgendwann, dass die Augen das, was sie sehen, oder dass der Verstand das, was die Augen sehen, nicht mehr greifen kann. Der kann das nicht mehr benennen. Und dann wird klar, wie vorher, auch im ganz normalen Ruhezustand, automatisch es immer in einem, sagen wir mal, denkt, unbewusst denkt. Weil dieses Ich, dieser Gedanke, der sagt, es gibt mich getrennt von etwas anderem, der hat immer Angst zu sterben. Das heißt, der sucht potenziell immer überall die Gefahr. Deswegen guckt er um sich rum, gleicht alles ab. Kenne ich nicht, kenne ich. Okay, heißt so und so, brauche ich keine Angst vor. Kenne ich nicht, oh, genauer hingucken. Und so werden selbst die Alltagsgegenstände, egal was es auch immer ist, sei es ein Grashalm oder ein Vogel oder was auch immer, wird alles dauernd analysiert. Wir kriegen es nur nicht mehr mit. Und so ähnlich würde ich sagen, was heißt würde ich sagen, so ähnlich fühlt sich's, Worte, so ähnlich ist es auch mit dem Fühlen. Auch wenn ich meine, ich fühle nur eine Traurigkeit, dann kann ich sagen, es ist keine Traurigkeit, sondern das ist dann eine Art von Körperwahrnehmung, die ich dann habe. Dann habe ich vielleicht einen Druck im Hals oder mein Herz oder was es auch immer. Dann setzt sich, wenn man guckt, woraus besteht Traurigkeit, dann setzt sich das aus vielen kleineren Teilen wieder zusammen. Und so ist das Thema Fühlen, ja.
Ich dachte, Fühlen wäre unabhängig vom Körper. Also gefühlt wird eigentlich nur, wenn das der Körper gefühlt wird, wenn das Gefühl nicht wirklich gefühlt wird. Also das Gefühl ist in irgendwas Größeres, kommt mir so vor.
Naja, genau, so kommt es einem vor. Aber wenn wir jetzt mal wieder so bei diesem Thema bleiben, kann man irgendetwas wahrnehmen, was sich außerhalb von dem Ding befindet? Wenn man jemandem eine Hand gibt oder von mir aus den Sessel, auf dem ich jetzt sitze, dann denkt oder dann fühlt es sich so an, als sei das ein weicher Sessel unter meinem weichen Popo. So, wenn ich jetzt aber mal, ob ich nun mit der Quantenphysik antworte und sage, Materie existiert nicht, das sind alles nur Schwingungen, oder ob wir mal bei dem Thema weiterbleiben, alles eins. Wenn es alles eins ist, gibt es kein Innen und kein Außen. Also egal, was ich auch immer erlebe, es bin alles ich. Es findet alles erstmal illusorisch gesprochen in diesem Ding statt. Und wenn man so weit ist, das zu erkennen, dass es da überhaupt kein Ding in dem Sinne gibt, was fest umrissene Außengrenzen hat, dann ist alles das eine. Aber wahrgenommen kann es nur in Verbindung mit dem Körper werden. Wenn der nicht da ist, es bleibt eine unpersönliche Wahrnehmung. Kann eine unpersönliche Wahrnehmung Gefühle haben? Welche Gefühle könnte die haben, wenn da keine persönliche Instanz dahinter steckt, die Sachen als richtig oder falsch, gut oder schlecht bewertet? Also, wage ich zu bezweifeln. Aber es heißt nicht, dass es nicht irgendeine Wahrnehmungsform auf diesem Planeten gibt, irgendein persönlich durchtränktes Bewusstsein, was meint, das kann das. Also ist ja alles möglich in diesem Spiel. Kannst du mir jedenfalls nicht vorstellen.
Also ich kann als praktisches Beispiel sagen, wenn ich mich zum Beispiel auf Kronenchakra konzentriere, dann fühle ich das einerseits im Kopf, aber unter Umständen auch darüber quasi.
Bist du dir sicher, dass du es darüber fühlst?
Ja.
Ja?
Ja.
Weil nehmen wir an, das wäre wirklich so. Dann müsstest du ja auch, wenn du darüber fühlen kannst, dann müsstest du ja auch überall um dich rum fühlen können. dann gibt es ja keine Grenze, dann ist das ja alles ein riesen, unendliches, ewiges Feld. Da müsstest du ja auch fühlen können, wie es jetzt aktuell, sagen wir mal, meiner Bauchspeicheldrüse geht. Oder wie es meinem Darm geht oder was auch immer.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man mitkriegen kann, eine Schwingung im Raum oder was
ja,
bei einem anderen Menschen
ja.
passiert oder
ja.
das, was für ein Mensch, der Mensch, auch wenn das nicht ausdrückt, an Gefühlen vielleicht gerade abläuft. Also,
genau.
Ja.
So, aber diese Wahrnehmung dessen, wo findet die statt? Findet die außerhalb statt? Oder findet das, sagen wir mal, das Erkennen dieses, ich weiß, da ist was über mir oder ich spüre das über mir, ist ja trotzdem eine Erkenntnis, die findet ja nicht da statt, sondern illusorisch irgendwo in diesem Ding. Da wird's ja erst zu dieser Erfahrung, da kommt ja erst wieder dieser Abgleich mit dem, habe ich es schon mal erlebt, kenne ich es schon, woher kenne ich es, wie fühlt sich's an? Das ist ja wie so ein Dauerabgleich mit dem, was dieses Körpergeist-Ding hier lernt hat. Also das ist, und das ist wieder auch abhängig von, ja, wissen wir, Erbinformationen plus Konditionierung, wie auch immer, wie sich dieses Ding so zusammenbaut. Aber du kannst sicherlich, kann auch eine Hand irgendwo, gibt es ja viele Sachen, gerade Menschen, die sich so mit Aura und all solchen Sachen beschäftigen. Klar, man kann die Chakren, man fühlt, dass sich da irgendwas dreht oder was auch immer. Aber wo nehme ich es denn wahr? Ich nehme es ja nicht da wahr, wo es sich dreht, sondern eigentlich von mir aus in der Handfläche, weil ich merke, da ist irgendein bestimmtes Gefühl, was der Verstand als Drehen interpretieren kann.
Ich kenne es auch, dass ich den ganzen Raum wahrnehme und den eigenen Körper da drin.
Ja. Den Körper als Teil des Raumes.
Ja.
Okay.
Und der Fokus der Wahrnehmung, der ist natürlich an den Körper gebunden.
Genau.
Aber der Fokus ist nicht mehr wirklich ein Fokus. Der ist da, wie alles andere auch da ist. Und der Körper passiert hier im Raum. Was ich mache und jetzt spreche, passiert auch hier im Raum.
Okay. Und das ist dauerhaft oder
nee,
geht wieder
das
weg?
Das ist nicht dauerhaft. Das ist mal da und mal nicht da.
Genau. Das ist, okay, Teil dieser, so wie ich sagte, Teil dieser Rollenspiele, die wir spielen, das ist alles möglich. Aber in dem Moment, wo wir von dem Absoluten oder wie auch immer sprechen, da findet noch nicht mal mehr ein Körper in irgendeinem Raum statt. Weil da die Wahrnehmung nicht mehr das entscheidende, ja, das entscheidende Ding ist, um das es geht. Die sieht nicht mehr darum, irgendwas wahrzunehmen, da hört diese ganze Wahrnehmungsspiel auf. Und das ist ja, wo viele dran hängen bleiben, dass sie meinen, man müsste Erleuchtung wahrnehmen können oder Erwachen wahrnehmen können. Es ist eben, wenn es danach geht, jenseits der Wahrnehmung. Und damit kann man in dem Spiel, klar, alle möglichen Erfahrungen machen.
Möchtest du was dazu sagen?
Ich war interessiert, ob du jenseits der Wahrnehmung dann immer bist, oder wie das bei dir ist.
Wenn du sagst, ob ich jenseits der Wahrnehmung immer bin.
Ja, ob bei dir eine Wahrnehmung passiert.
Passiert ohne Ende. Mhm. Aber gleichzeitig passiert dieses, nennen wir es traumloser Tiefschlaf.
Gleichzeitig.
Und das ist eben das, was man nicht, das lässt sich nicht transportieren. Weißt du, wo viele, wo hatte ich das vor kurzem, wo jemand meinte von wegen, ach, zum Glück haben wir hier diesen Körper, der all das wahrnehmen kann. Was für ein Geschenk ist es doch, dass wir diesen Körper haben, der dieses ganze Spiel wahrnehmen kann. Oder was für ein Glück. Und dann habe ich zurückgeschrieben, habe dann so mehr oder weniger gesagt, von wegen, wer sagt denn, dass das ein Glück ist? Weil es muss, so, ich sage mal so wie Buddha auch, glaubt mir kein einziges Wort. Weil jeder ist hier, um eine Erfahrung zu machen. Nur weil hier irgendwas rauskommt, heißt das nicht, dass das automatisch für jeden anderen stimmen muss. Ich glaube, viele verwechseln den Zustand einer Glückseligkeit mit kurzen Momenten, wo es ihnen so, ah ja, das ist schick. Und jetzt habe ich, jetzt kann ich mit mir selber alleine in Stille sein. Ich brauche niemanden mehr und. Da gibt es aber immer noch was an dieser Wahrnehmung hängt. Und wenn ich dieses, wie manche so sagen oder wie ich auch sage, dieses absolute Sterben stattgefunden hat, wo man sich mit der Rolle durch alle möglichen Gefühle durchgeweint, durchgelitten, wochenlang sich mit dem Thema Traurigkeit, mit Sinnlosigkeit, mit allem, was hier so erfahrbar ist, beschäftigt hat, dann ist das wie so eine Nahtoderfahrung. Dann biegt man kurz vorher ab und sagt sich von wegen, ach, das ist aber alles schick und ein Glück haben wir den Körper für so eine Geschichte. Erst wenn es absolut gestorben ist, kann man danach sagen, dann ist es wirklich Glück, den Körper zu haben, weil dann findet eine wirkliche Lebendigkeit statt. Eine, die immer gespielt wird, in jeder Sekunde. Ohne zu sagen, ah ja, ich rutsche mal rein oder ich rutsche mal raus aus dem Zustand. Dann ist eine die Grunderfahrung, die das automatisch immer spontan aus jeder Situation neu erhandelt wird. Ohne, ganz oft ohne zu überlegen, was manche Leute haben, wenn sie in extremen, wissen, Notfällen sind, dass sie irgendwie einfach nur reagieren müssen. Unfall, muss irgendwas machen, wo man dann danach sitzt und anfängt zu zittern, weil dann kommt der Verstand hinterher und merkt plötzlich, Alter Schwede, was habe ich denn gerade eben gemacht? Wo man wirklich merkt, man hat keinerlei Einfluss auf das, was man macht. So, und wenn das die grundlegende ständige Haltung ist, egal was kommt, zack, okay, komm, ran, spontan, immer im Moment.
Ohne dass es eine Haltung ist.
Bitte?
Ohne dass es eine Haltung ist.
Richtig. Weil für eine Haltung bräuchte es schon jemand, wieder jemanden, der verstanden hat, ach, so muss man sein und er muss eine Haltung einnehmen. Das ist auch das, warum ich mit manch anderen so, die meinen hier, das ist ja alles nur Fake, was der hier erzählt. Weil der müsste ja viel ruhiger sein. Er müsste sich ja viel weniger bewegen, viel weniger sprechen. Wer sagt? Das kann genauso komplett voll involviert sein, auf der gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit läuft nebenbei, ich sag mal Nulllinie, aber dabei ist ja keine Nulllinie. Nulllinie heißt ja in Anführungszeichen, auf dem EEG ist das eher die Todesvariante. Aber dahinter steht erst die Lebendigkeit, weil erst danach fange ich an, einfach das zu machen, was dran ist. Mit dem Wissen, dass ich es überhaupt nicht mache. Und dann braucht es aber auch keine, ach so, Glückseligkeit und sondern dann darf einfach alles sein, was ist. Weil alles andere schließt es dann ja schon wieder aus, wenn man dann immer in Ruhe und Stille sitzen muss und sich nicht mal traut, auf Deutsch gesagt, Scheiße zu sagen. Weil die Absolutheit, der ist gleichgültig, ob da jemand in Anführungszeichen sitzt und ummacht oder ob da jemand drastischerweise der Massenvergewaltiger oder der Chemtrail-Flieger oder was es auch immer in diesem Spiel für Sachen gibt. Da ist es wurscht, wer welche Rolle spielt. Und von daher, naja, stehen wir auch so ein bisschen, auch Tina und ich, so ein bisschen dafür, dass wir sagen, hey, das geht, wir sind uns im Klaren darüber, dass sich diese Rolle im Laufe der Zeit immer weiter wandeln wird. Wohin auch immer. Aber das ändert nichts an der grundlegenden Tatsache, dass wir nicht nur zu 100%, sondern absolut keinerlei Zweifel mehr haben können, irgendetwas falsch zu machen. Oder irgendetwas nicht hinzukriegen oder was auch immer. Und das ist eben das, was ein normaler, was heißt normal, was ein ich bin denkender Verstand sich nur ganz schwer vorstellen kann. Weil der ist immer, hat immer diesen inneren Dialog, das, was ich jetzt mache, ist das richtig, ist das falsch, wie sehe ich aus, wie komme ich rüber, darf ich so sein, muss ich mich verstellen und. So, und wenn dieses innere Brabbel weg ist, weil automatisch immer was ist zu tun? Wo ist der nächste Unfall? Was sind ja alles nur Unfälle?
Wo ist die nächste Baustelle?
Genau. Und irgendwann wird es vielleicht keine Baustellen mehr geben, aber das war auch mal so ein Thema, wo wir gesagt haben, wenn oder wo hier so rausgekommen ist, wenn die Absolutheit, das, was ich bin, wie man auch immer die Quelle, was auch immer nennen möchte, wenn die nur Ruhe und Stille und Om haben wollen würde, dann bräuchte sie hier nicht 120 Kilo Sprengstoff. Dann bräuchte dieses Ding nicht. Dann wäre der Platz hier leer und alles wäschig. Und deswegen heißt es zumindest in der Rolle hier richtig viel Action und gleichzeitig Und da würde ich manchmal so, habe ich schon überlegt, da würde ich mal einen Moji anschreiben oder wen auch immer, mal sagen, hey komm, wir tauschen mal 3 Wochen das Leben und dann gucken wir mal, ob du noch so ruhig mit der Decke über den Schoß da sitzt. Und lass dich filmen dabei vor allen Dingen. Guck, wie du in solchen Situationen bist. Weil es klar, wenn das Leben bestimmte Herausforderungen nicht mehr bringt, dann kann man immer in stillen Ruhe sitzen. Oder wenn man schon, ich sag mal, für den Lebensunterhalt von so einer Sache sich nicht mehr irgendwie Gedanken machen muss, wo kommt das Geld her, ne? Dann kann man, wenn es anders mit Videos umgehen kann, Gespräche anders anbieten, muss dafür kein Geld nehmen oder wie auch immer. Also dann sind ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich nichts mich um weltlich um nichts mehr kümmern muss, dann kann ich in stiller Ruhe irgendwo rumsitzen und dann ist alles schick. Aber wenn da 3 Katzen durch eine Wohnung rennen, ein Kind, dann ist das einfach immer irgendeine Action, immer irgendwas los. Und passt zu der Geschichte des Mario, der sich früher mal, als er auf diesem spirituellen Weg angefangen hat, mal geschworen hat, gesagt hat, bitte gib mir immer wieder irgendwelche Überprüfungen. So nach dem Motto, stell mir irgendwelche Aufgaben, wo ich gucken kann, ob das wirklich echt ist oder nicht. Und die gibt es nach wie vor. Und dazu gehört eine Wohnmobilreise, dazu gehört ein Umzug, wo man mit den eigenen Eltern zusammenzieht und. Und auch diese Tischbühne dazu, also chaotischer Hitchenkörper. Aber welchen Wert hat, was heißt Wert? Ich zitiere da gerne den Paulo Coelho, der da sagt von wegen, es ist einfach für einen impotenten Mann Keuschheit zu loben, aber welchen Wert hat es? So, und wenn ich das jetzt auf das Thema Erwachen oder wie auch immer man das nennen möchte, beziehe, dann kann ich doch erst dann nur für das eigene Ding hier so die Wahrnehmung kriegen, ob ich mir was vormache oder ob es wirklich so ist. Und das gibt's auch nicht, darüber brauchen wir ja nicht sprechen, weil das ist für niemand anderen gedacht, sondern nur für diese illusorische Rolle, sagen wir mal. Und von daher, je mehr Herausforderungen das Leben bietet, desto mehr ist klar, ist es so? Oder ist es nur die größte Wunschvorstellung? Und ich muss, wenn ich ehrlich in Anführungszeichen zu mir sage, bin eingestellt, ist es nicht.
Ja, mit den Eltern zusammenziehen finde ich ein interessantes Thema. Ich habe selber meine Mutter mehrere Jahre gepflegt nach Schlaganfällen. Und das ging aber einfach nur deshalb, weil sie mir einfach menschlich auch, nicht nur als Mutter, sondern einfach, weil da eine Verbindung war, eine Resonanz, weil da einfach Freundschaft war. Mhm. Zum Beispiel bei meinem Vater, der ist schon früher gestorben, weil der kam da überhaupt nicht in Frage, aber hätte ich das wohl nicht gekonnt, weil da einfach... man ist ja auch sonst nicht mit jedem Menschen gern zusammen und mit dem anderen schon.
Genau.
Und wenn das irgendwie so zusammenspielt, dann finde ich, kann das sehr, sehr schön sein, mit den Eltern zusammen zu sein. Bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte das, was meine Mutter mir als Kind gegeben hat, die Pflege und den Schutz und alles, konnte ich in gewisser Weise
wieder
zurückgeben. Also
genau.
Wie ist es für dich oder für euch?
Na, für mich ist jetzt wieder, aus welcher Perspektive antworte ich? Aus der menschlichen Sicht kommen da ganz viele Faktoren zusammen. Sagen wir mal, angefangen von finanziellen, ne? Man muss nicht mehr so viel Miete zahlen wie vorher, beziehungsweise kommt dann dem anderen wieder zugute. Dieses Thema füreinander, miteinander das Leben hier bestreiten und nicht die Eltern, wenn sie nicht mehr können, in irgendein Pflegeheim abschieben oder so, sondern sagen, hey, da sind sogar Räumlichkeiten, die sind so geschaffen, dass man noch nicht mal einen Rollator anheben muss, um in die eigene Wohnung zu kommen. Das sind Sachen, die genauso in der Überlegung drin sind, wie dieses, nennen wir es Mitgefühl oder diese grundlegende, wo ich sage, egal ob es Eltern sind oder wer auch immer, klar sind die Eltern in der eigenen Wahrnehmung natürlich dichter dran, aber wenn die Möglichkeit da ist, die irgendwie mitzunehmen, denen auf ihrem Weg zu helfen, so wie du sagst, eventuell auch so ein bisschen zurückzugeben davon, dann ist das einerseits eine sehr schöne Sache und für die Rolle wiederum gesprochen auch eine große Herausforderung. Was heißt denn nicht umsonst, wenn du denkst, du bist erleuchtet, mach eine Woche Urlaub bei Mama. Wenn man die dann natürlich ständig um sich herum hat, ist immer wieder, gibt's immer wieder kleine Reibereien. aber die dann auch überhaupt nicht schlimm sind, weil die hören dann genauso zu diesem Lebensspiel dazu wie alles andere auch. Und ich habe vor kurzem diesen Vergleich irgendwo wieder gelesen, oder nicht diesen Vergleich, sondern dieses Bild. Wenn ich eine Orange nehme und die auspresse, was kommt raus? Orangensaft. Wenn ich eine Zitrone nehme, Zitronensaft. So kann ich nehmen, was ich will. Wenn ich es drücke, was kommt raus? So, was kommt raus, wenn man Mario drückt? Traurigkeit, Wut oder Liebe, Mitgefühl, was ist es? Und zumindest was die Rolle des Mario angeht, scheint es so zu sein, dass der so irgendwann mal, als es hieß, das volle Programm haben zu wollen, ja, will ich. Der so diesen Weg zurück zu dieser, ja, wirklich zu diesem Liebesding, was nichts mit partnerschaftlich romantischer Liebe zu tun hat, aber zu dieser Grundeinstellung, zu diesem Grundgefühl, zu diesem Mitfühlen mit allem, so diese, dass es um dieses Ding irgendwie geht. Habe ich jedenfalls so das Gefühl, dass ich scheue mich keine Herausforderungen, und genauso weiß ich, dass es mit den Eltern, auch wenn es gesundheitlich, mit knapp 80 und knapp über 80, schon eine Herausforderung ist. Das heißt, nicht nur den eigenen Umzug zu machen, sondern auch nur den Umzug der Eltern mitzumachen. Aber trotz allem steht es außer Frage. Weil, ja, was kommt raus, wenn man das Mario-Ding drückt?
Und ja, es gibt halt Sachen, da hat man einfach das Gefühl, das ist jetzt einfach stimmig. Ne? Selbst wenn der Verstand sagt, oh Gott, was schaffst du dir da an und was für eine Herausforderung ist das und was kann da alles schieflaufen oder unschön sein, aber wenn was stimmig ist, ist es einfach fein, das zu machen.
Genau. Und wie heißt es, der Kopf macht sich normalerweise mehr Gedanken darum, was ist, wenn es nicht klappt? Aber was ist, wenn es klappt? Mal umgekehrt gedacht. Und so von den Räumlichkeiten, von den Eckdaten, das stimmt eben da alles, das passt alles. Sicherlich wird es nicht einfach, aber dafür braucht man ja dann auch nicht so ein Ding. Ne? Wenn es einfach wäre, dann braucht man das nicht. Und das passt alle zusammen. Ich habe nebenbei die Möglichkeit, so kreative Sachen zu machen. Ich mache nebenbei für die Leute, die das noch wollen, so einen schamanischen Trommelbau immer noch. Das heißt, wir können so eine Kurse dann auf dem Hof anbieten und kann mich so mit Möbeln, mit denen ich mich so beschäftige, die so ein bisschen kreativ neu entstehen, sagen wir mal, upcycling-mäßig, so aus alten Holzpaletten und so. Das kann ich nebenbei auch noch machen. Und ja, es spricht schon alles dafür. Ja, absolut menschlich.
Ich glaube, eure Homepage, freiraumzeit.de, das ist der erste Text, der drauf ist. Da kommen also die Worte ziemlich am Anfang schon vor. Selbstfindung, Selbstbestimmung, Selbstheilung. Was ist mit Selbst? Ist das jetzt Selbst im Sinne von Mann selbst? Oder ist Selbst, was ist Selbst?
In Verbindung mit der Seite, die ich ja mit Tina zusammen mache, geht es schon darum, dass wir erstmal jeden abholen wollen, wo es nicht darum geht, Menschen, die schon mal von der Wahrheit erfahren haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber die schon mal mit Erleuchtung, was auch immer, zu tun hatten und vielleicht auch schon so ein paar, ja, wirklich kurze Momente hatten. Es geht noch nicht um die, sondern rein theoretisch auch um die, die noch mitten in ihrer leidvollen Lebensgeschichte stecken. Wo dann irgendwann, wenn dieser Wechsel von Aufmerksamkeit im Außen, Erwartungen entsprechen, reich, berühmt, erfolgreich, was auch immer werden zu müssen, sich dreht auf innen, so von wegen, okay, muss mich um mich selbst kümmern, muss mich selbst finden, so. Also die, wie soll man sagen, die Lüge, die langsam einen etwas größeren Wahrheitsgehalt bekommt. Also da wird das Selbst erstmal noch als Körper-Geist-Ding so gesprochen angesehen, sodass er sagt, ich muss erstmal zurück zu dem Ding kommen und muss da komplett durch sein, weil dahinter, wenn ich da sozusagen der Weg hindurch, ist der Weg hinaus, um da erstmal wieder zurückzukommen. Und nicht zu sagen, wir rutschen mal gleich vom von der Beschäftigung im Außen ins Verstehen im Kopf, aha, mich gibt's nicht, ah klar, dann machen wir weiter wie vorher, sondern schon ganz bewusst den Fokus auch auf Heilung, das heißt, dass ein Körper, der irgendwo wehtut, der schmerzt, wie kann man mit dem umgehen, was kann man machen, welche Symptome sind es, wofür stehen die? Also zuerst rühren wir einfach, ich brauche ein bisschen in der Lüge rum. So lange, bis der Verstand mitkriegt, dass es ganz zum Schluss immer auf erstmal noch auf das Fühlen von verdrängten Gefühlen abzielt. Und der nächste Schritt ist dann der nächste Schritt. Sprich, wenn es um das Thema wer bist du geht. Das wird zwar immer so ein bisschen am Rande damit angesprochen, das ist automatisch immer mit bei, aber ich habe auch die Erfahrung in den letzten 10 Jahren gemacht, dass man viele Leute die Worte überhaupt nicht verstehen. Die kommen nicht an. Weil der Verstand einfach viel zu sehr in alten Bahnen denkt, viel zu kompliziert unterwegs ist und dieses Einfache überhaupt noch nicht verstehen kann. Also braucht er erstmal eine Lüge, die aber so den Weg zur Wahrheit weist.
Du bietest eben auch Einzelcoaching an. Ist das, heißt das Einzelcoaching dann mal eine Session zusammen und dann mal und so, oder ist das irgendwie eine ständige Begleitung? Wie sieht das praktisch aus? In das Gespräche oder machst du Übungen oder gibst du Praktiken?
Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei den meisten ein Termin reicht. Also ein Termin, wo wenn die Gnade oder wie wir es auch mal bezeichnen wollen, wenn die mitspielt, dass ein Termin reicht, der dauert ungefähr 3 Stunden, 2-3 Stunden. Manchmal auch ein bisschen länger. Ich gebe es den Leuten vorher die Möglichkeit, sich da zu entscheiden, wie sie das haben wollen. Wir dann können nach einer Stunde immer sagen, so jetzt ist eine Stunde rum. Oder aber die können einfach sagen, hey, lass laufen und wir gucken, wie lange wir brauchen. Der längste Termin war mal über 6 Stunden, wo jemand hier gesessen hat. Und sieht erstmal so aus, dass es nur Gespräch ist, wo man gucken oder wo ich gucke, wo steht derjenige, wo kann ich ihn abholen? Ist er noch in dem Thema drin? Körper, Geist tut weh, Körper schmerzt, Geist leidet. Und dann gucken kann, wie sehr dieses Leid schon dafür gesorgt hat, dass dieses Ich schon kraftlos ist. Also in dem Moment, wo dann noch jemand sitzt, der stabil immer noch kämpfend, immer noch ackernd vor mir sitzt, kann es sein, dass ich auch nach einer Stunde oder dreiviertel Stunde das abbreche und sage, du, nimm mal erstmal das, was ich dir, worüber wir uns unterhalten haben, lass das erstmal wirken. Aber viele, die hierher kommen, wo schon, alles ausgereizt ist. Die Schulmedizin hat schon gesagt, geht nicht mehr. Der Geistheiler hat schon gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen. Wo also sagen, die finden keine weitere Unterstützung, die wirklich da bereit sind aufzugeben. Da passieren dann immer wieder in diesen 2-3 Stunden Sachen, dass Menschen hier von ihren Gefühlen her zusammenbrechen, dass alles plötzlich hochkommt, was sie ihr Leben über versucht haben zu unterdrücken, zu verdrängen. Und dann darf das sein. Das heißt, wenn da jemand zusammenbricht, kommt oder das nennt es individuelle Sache, weil jeder ist ja nun, man kann ja keine 2 Menschen vergleichen. Es passieren die verrücktesten Sachen. Leute, die plötzlich Angst haben zu sterben, die Herzrhythmusstörungen kriegen, die anfangen einfach nur zusammenzubrechen und zu weinen. Und wie auch immer die Symptome sind, und ich nehme sie dann nicht in den Arm und sage, ja, ist schon gut, wirst du schon überleben, sondern nee, dann wird genau derjenige in diesem, Sterbeprozess erhalten. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist eine individuelle Sache, wo es rein rechtliche Sehen, glaube ich, manchmal eine Gratwanderung ist, wenn man offiziell noch als Heilpraktiker für Psychotherapie unterwegs ist, wo ich dann aber schon eindeutig sage, der sitzt jetzt hier nicht, sondern jetzt sitzt hier einfach nur der Mensch Mario, der dich auf deinem Weg begleitet. Weil rein rechtlich müsste ich bei manchen Punkten schon anrufen und müsste schon sagen, so, jetzt brauchen wir Hilfe. Aber wenn diese Katharsis, wie wir es auch immer nennen wollen, wenn die durchgelebt wird und derjenige wirklich bereit ist, zu sagen, okay, ich gebe mich dem jetzt hin, auch auf die Gefahr hin, dass ich sterbe. War schon mal einer hier, der hat vorher noch schnell einen Zettel genommen, gib mir mal einen Zettel, ich schreibe jetzt mein Testament. Okay, super. Wenn du es machen willst, dann machst du es unter nicht gezwungenermaßen, sondern weil du das Thema verstanden hast. Super. Dann passieren hier die verrücktesten Sachen, die nicht schön sind, die normalerweise da draußen jeder versucht zu vermeiden. Das sieht nicht toll aus, wenn jemand von seinen Gefühlen überschwemmt wird, wenn er anfängt zu weinen, die ganze Wut, Traurigkeit, wenn das alles hochkommt. Mit übergeben, mit aufs Klo rennen, also ist das volle Programm. Muss nicht sein, aber kann sein, erlebe ich immer wieder. So, und danach, dann wird dir zittert und dir schwitzt und dann danach sitzen die Leute dann da und sagen, jetzt im Nachhinein, jetzt sickert es durch, jetzt verstehe ich erst für deine ganze Serie, was du damit sagen wolltest. Jetzt kommt das irgendwie an und dann entsteht wie so eine Generalreinigung. Dann laufen die los, haben weiterhin die gleichen, keine Ahnung, Krebssymptome, haben die gleichen Schmerzen im Rücken oder was auch immer, aber laufen los und sagen, haben dieses Thema mit dem, wer bist du, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wo komme ich her, was mache ich hier? Dieses Leben dreht sich plötzlich um ganz andere Werte, um ganz andere Inhalte. Und dann ist es meistens so, dass danach bei denen das noch zu Hause noch weitergeht. Ich sagte noch, wenn irgendwas sein sollte, mich kann man noch mitten in der Nacht anrufen, wenn wirklich Symptome sind, wo man alleine nicht mehr klarkommt und wo man genau weiß, mich versteht keiner. Kein Arzt, kein Psychologe, niemand kann mich verstehen. Also kein normal Denken. Dann kann man mich auch mitten in der Nacht anrufen und dann mache ich mit den Leuten genau das Gleiche. Mitten in der Nacht weiter. Ist bis jetzt nicht oft passiert. Ich glaube 3 oder 4 Mal inzwischen. Aber man könnte sagen, ich begleite die Leute durch den Tod und danach landen die dann vielleicht noch beim Satsang, weil sie merken, dass das ja doch sich das Leben irgendwie weiterspiegelt, auch wenn so eine extreme Erfahrung stattgefunden hat. Geht es ja doch weiter, der Brief vom Finanzamt kommt, der Partner verlässt einen oder was auch immer. Und dann ist das so, als wenn so die ganzen, ja, wie soll man sagen, so die Nebenkriegsschauplätze noch so gedanklich durchreinigt werden dürfen, dass dann so noch Fragen aufkommen vorhin, Mensch, wie geht denn damit um und wie geht denn damit um und so. Aber das Grundlegende ist für viele so, dass sie sagen, ja, eigentlich, ihr könnt ja so ein spirituelles Buch lesen, brauche ich nicht. Hatte ich vor kurzem gerade jemanden. Das war nur ein Skype-Gespräch über knapp drei Stunden. Und der hat mir auch danach als Feedback geschrieben, so von wegen, ich könnte jetzt ein Buch lesen, könnte irgendwas machen, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Weil die Essenz, das ist einfach klar und die ist ganz einfach. Und oft braucht es erstmal so diesen emotionalen, dass es alles hochkommen kann, weil je mehr unterdrückte Gefühle drin sind, desto chaotischer ist dieser Monkey-Mind da oben, der ständig rüttelt. Und wenn der erstmal zur Ruhe gebracht wurde, dadurch, dass das einmal, auf Deutsch gesagt, sich auskotzen durfte, einmal raus durfte, einmal alle zu sein durfte, wie es sowieso schon ist. Danach wird es ruhig. Und dann ist erst so die, naja, auch die Offenheit oder überhaupt die Möglichkeit, den Rest wirklich zu hören und dann auch irgendwie zu realisieren. Und klar, es gibt Leute, die werben damit, von wegen, bei mir ist schon wieder einer erwacht oder bei dem Retreat, da erwachen ständig Leute. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand erwacht oder nicht, aber auf jeden Fall ist bei den meisten klar, dass sie nicht, wie gesagt, Buddha, nicht mehr Täter ihrer Taten sind. Und das ist für das erstmal grundlegende, nennen wir es Glücksempfinden oder Erfüllungsempfinden, nennt es entscheidender Baustein.
Hast du auch schon mal zu jemandem gesagt, gut und schön, dass du hier bist, aber jetzt ist es gleich besser, du gehst zum Traumatherapeuten?
Ja. Gerade vor 2 Wochen Freitag saß hier ein Mädel beim Satsang. Ich sagte, tut mir leid, du bist hier falsch, du brauchst erst mal Therapie. Und die war aber mit ihrem Partner hier und der war, wenn es angetan, so machte sie das Fenster auf und stand, ihr fühlte 2 Stunden am Fenster und guckte einfach raus, also nicht. Mir hat dann irgendwie nicht mehr an der Veranstaltung teilgenommen. Saßen zu 7 oder so hier. Und ab dem Moment an war klar, sie konnte noch nicht gehen. Ich habe gesagt, du, es wird keiner gezwungen, du kannst doch gerne gehen, kannst dich so lange draußen hinsetzen, Kaffee kochen, wie auch immer. Oder einigt euch beide, wenn ihr beide gehen wollt, kein Problem. Passiert immer wieder. Also ist ganz oft, weil dieses Thema piekt rein in die tiefste Wunde. Und wenn dieses ich noch in so einer Kämpfermanie ist, in so einer, ich will was für mich tun und ich will heilen und ich will ein bewusster Mensch werden und, dann ist es ganz oft so, dass wenn dann jemand kommt und sagt, ich klaue dir jetzt mal alle Spielzeuge, die du hast, dann schalten sie ab und dann schicke ich die Leute auch weg. Weil das bringt nichts. Da ist dann so die Lebenszeit von dem Ding mir ein bisschen zu schade.
Du hast eben Satsang erwähnt oder schon mehrmals. Wie würdest du erklären, was da passiert von jemand, der noch nie an sowas teilgenommen hat, das Wort vielleicht gar nicht kennt?
Tja, Satsang. Zusammensein in Wahrheit. Was heißt Wahrheit? Das, was, wo jeder Mensch nach strebt, die oft unerrichtete Sehnsucht, die jeder in sich trägt, diese sie fühlt, irgendwo ankommen zu wollen, zu Hause sein zu wollen, sich zu finden oder wie man es auch immer nennen mag. Genau um diese Wahrheit geht es da. Es scheint so, als findet nur eine Unterhaltung statt, wo, sagen wir mal, Wissen vermittelt wird. Bei diesem Wissen ist es aber so, dass es nicht für neues Verstehen und neues Begreifen und eine, wie soll man sagen, Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialentfaltung oder was auch immer geht, sondern dass mit diesem neuen Wissen, was eigentlich tief in einem drin ist, dass daran so wie erinnert wird und dass die gesamte gedankliche Existenz, dieses Konzept über wer bin ich und wie habe ich zu sein und was ist die Welt, das bricht irgendwann alles zusammen und wird als absolute, als Lüge erkannt, was nicht stimmt. Also es ist eher ein, sagen wir mal, ein Input, der für einen Output sorgt. Das heißt, das, was falsch ist, wird weggenommen. Und das passiert durch die Gespräche und das passiert teilweise durch Stille, teilweise durch einfache Wahrnehmungsübungen, die den Körper mit einbeziehen. Wenn ich merke, da sitzen viele Menschen um mich rum, die vielleicht alles schon verstanden haben, aber den Teil hier unten nicht mitnehmen auf die Reise. Und das ist aber nie so, dass es irgendeine geplante Sache ist, sondern ich sitze da eigentlich genauso wie alle anderen auch. Ich weiß nicht, was passiert. Und in dieser Mario-Rolle ist ganz oft eine Verwunderung von wegen, boah, das hast du jetzt gesagt? Das kam jetzt aus dir raus? Boah, ist ja für alle was dabei, so sind die Wesen. Und auch so bestimmte Körperübungen oder was ich manchmal so, sieht man auch in anderen Videos, wenn ich so den, ne, Leute so den Finger fühlen lasse. Ich sage, ich nehme bewusst den Mittelfinger, weil das ist vielleicht ein bisschen so ein bisschen lustig, aber später, egal wo man diese Szene dann sieht, denkt man immer, ach ja, stimmt, ich muss mich ja auf meinen Körper besinnen. Also da war so eine Übung, das heißt, fühl mal die Außengrenzen von deinem Finger. Also wenn du schon meinst, du fühlst deinen Körper, du kannst den wahrnehmen, so dann, wie fühlt sich so ein Finger an? Und wenn du genau fühlst, wie fühlt sich der Finger an? Dann nimm doch jetzt mal ganz doll, oder nimm mal im Detail wahr, woraus besteht diese Außengrenze von dem Finger? Nimm die mal wahr. Ist ja so viel so erstmal so wie Gedankenreise, wenn jemand sich nicht fühlen kann, durch den Kopf, Schulter, Oberarm, Unterarm, Handfläche, Finger, so dass so langsam so der Fokus wieder für den Körper so in diese Reise mitgenommen wird oder dieser Fokus sich erstmal auf den Körper richtet und dann, je nachdem, wie weit die Leute so, wie weit sie sind in Anführungszeichen, kann es eben doch durchaus sein, dass man von diesem Wahrnehmen des Körpers plötzlich bei der Erfahrung, dass der Finger überhaupt keine Außengrenze hat, die ich wahrnehmen kann, dass darüber, wie so von hinten durch die Brust ins Auge, auch so eine Art Erwachen stattfindet. Für mich ist ein Wink. Ich fühle die Grenze überhaupt nicht. Sobald ich die Augen offen habe, sehe ich Finger, Außengrenze, ringsherum Luft, mache ich die Augen zu, tauche da ein, nix. Der Finger endet nirgendwo. So, und wenn man so eine Übung, ohne sie vorher zu planen, sondern das kommt dann, naja, genauso intuitiv, wenn man das so nennen möchte, genauso von der Bestimmung her geleitet, dass es dann genau zu dem Zeitpunkt zu den Leuten passt. Und dann kann man sagen, finden da eben doch teilweise sowas wie Übungen statt. Aber es gibt grundsätzlich ist die Message, du kannst nichts tun, um zu erwachen. Das ist immer das, was hinter allem steht. Weil der Gedanke, ich könnte irgendwas tun, das ist der, der die Sense-Ich-Maschinerie am Laufen hält.
Du kannst nichts dafür tun, kannst es aber auch nicht verhindern.
Richtig. Genau. Kann mich nicht entspannt zurücklehnen und kann nicht sagen, jetzt Chaka, ich mach das. Sondern so diese Aufmerksamkeit dahin oder dieses Verständnis dahin, wenn ich die nächsten 10 Jahre meditieren soll, nein, dann muss ich meditieren, auch wenn Meditieren nicht das Seelenheil ist, um irgendwann sowas wie Erwachen zu erfahren. Also was auch immer dieser Bestimmungsschöpfungsplan hier beinhaltet, wird eben passieren. Und die erstmal die geistige Offenheit dahingehend zu richten, das heißt, ich kann nichts tun, weil ich getan werde. Nicht, weil ich nicht in der Lage bin oder weil ich schlechte Karma habe, sondern weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist, wird mich getrennt von etwas anderem nicht gibt. Und ich will da gar nicht so mit wie manche, ich finde diesen heiligen Status, dieses, ach, das ist so was ganz Wichtiges. Und diese indische Philosophie ist nicht wirklich meins. Also das ganze Heilige kann man streichen. Deswegen sage ich auch den meisten, die hierher kommen, wenn ihr schon mal irgendwo bei einem Satsang wart, vergesst alles, guckt einfach, was hier passiert. Gibt doch manchmal, wenn Leute dabei sind, habe ich einen Talking Stick, der jetzt überhaupt nicht hat das überhaupt nichts klassisch mit Satsang zu tun. Dann machen wir eine Vorstellungsrunde, da darf jeder erstmal erzählen, wer er ist. Aber manchmal kommen Leute hierher, die, naja, ich habe gehört, Satsang, ja, da geht es um Selbsterkenntnis. Ich sage, ja, wunderbar. Dann fängt man eben da. Und da bin ich jetzt aus der Rolle gesprochen im Nachhinein sehr dankbar, dass ich durch Heilpraktikerausbildung und Schamanismus und Geistheilungsmethoden eigentlich viele da abholen kann, wo sie sind. Wo sie sich gerade so verfangen haben und denken, oh ja, jetzt habe ich eine Heilmethode gelernt und jetzt mache ich bei Mama den Krebs weg. Funktioniert aber nicht. Also, wenn es funktioniert, okay, dann kann man aber auch nicht sagen, ich habe es gemacht. Und so ist eben das Schöne, dass ich da jeden da so einladen kann und sagen, komm, ich weiß, wo du gerade stehst, ich habe den ganzen Mist genauso durchgefühlt wie du.
Hast du Fragen dazu? Bei deinen Angeboten, da taucht auch der Begriff auf, WhatsApp-Talk. Würde mich interessieren, was das ist. Ist das ein Gespräch mit mehreren Leuten über die App oder was ist das?
Das ist eine relativ neue Geschichte, die sich eigentlich während der Wohnmobilfahrt entwickelt hat. Weil ich gemerkt habe, dass viele Leute so nebenbei WhatsApp tippen und so, alle schick, das machen sie, aber wenn es um Skype-Gespräche oder um längere Zeit geht, dann wird sich die Zeit noch nicht genommen. Und bei diesen WhatsApp-Geschichten ist immer unterschiedlich, je nachdem, wer mich anschreibt. Teilweise sind es, wenn es mehrere sind, so Broadcast-Listen, dass so ein Frage-Antwort-Spiel passiert, beziehungsweise das auch teilweise immer täglich kriegt es zurzeit nicht hin, aber so in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder von mir so ein Wachmacher kommt, der nicht in einer Gruppe stattfindet, weil da sind so ein paar dabei, die wollen nicht in irgendwelche Gruppen rein, wo ich gesagt habe, okay, machen wir so diese Broadcast-Liste, dann scheint es so, als ob ich jedem direkt selber schreibe, aber dann schreibe ich einmal und 30 Leute kriegen diese Mitteilung. Und dann kann darauf geantwortet werden. Und dann antworte ich darauf wieder zurück. Also das ist so wie so ein, naja, nebenbei. Für die Leute, die so meinen, sie müssen noch ganz viel andere Sachen machen und haben ganz viel zu tun, wollen aber nebenbei dieses Thema so nicht vergessen, biete ich eben die Sache an.
Und wie funktioniert das? Also fließt da was zurück, zum Beispiel finanziell auch? Oder?
Spendenbasis. Genau. Und ich sag mal, diejenigen, die in Anführungszeichen mehr haben, lade ich gerne ein, mehr zu geben, weil dann können andersrum die denken, dass sie nichts haben, eben doch so dran teilnehmen.
Dann tauchen auch Einzelgespräche über eine Online-Facebook-Gruppe auf. Hm. Wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich zurzeit in jeder Richtung vorstellen, weil es noch nicht läuft.
Also.
Das ist alles noch im Aufbau. Da, wo andere schon lange ihre Gruppen haben und machen und tun, da hinkt es hier so ein bisschen, das heißt, hinkt nicht hinterher, soll ja nur so sein. Aber das ist das, was in Planung ist, auch wenn dieser Umzug stattgefunden hat, wo dann ein bisschen mehr Zeit dafür sein wird, das auch zu ja wirklich mit Leben zu füllen. Aber so ist der Plan und das sind schon so die Vorbereitungen dafür. Ich muss mal gucken, wie ich das alles so, wie ich das mache, ja, wie es denn sich entwickeln soll. Das wird auch über die, wie heißt sie, Webstream-EU-Plattform da.
Ah, ja.
Da wird auch demnächst was stattfinden. Okay. Aber ich sage mal, der Tag hat nur 24 Stunden und dann die Nacht. Und von daher ist das von dem, was gerade auf die Rolle des Mario so einprasselt, einfach momentan zu viel, um alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ja, entwickelt sich.
Dann bietet ihr auch Paar-Coaching an, also du und die Tina König zusammen.
Genau, genau.
Wie läuft das ab?
Naja, das könnte man, wie soll man sagen, das ist so eine Mischung aus Therapie und Satsang. Also wo auch so ein fließender Übergang ist. Ist ja bei vielen Satsangs, auch was man bei anderen so sieht, je nachdem, wo jemand gerade gedanklich noch zu Hause ist, fließen da so Aspekte der Therapie mit ein, um den da abzuholen, wo er ist. Und ganz oft ist ja das vermeintliche Geschlecht von so einer Rolle ein grundlegendes Problem. Also manche Männer gehen lieber zu einer Frau und suchen sich da Hilfe. Frauen gehen ganz oft lieber zu Männern. Oder es gibt immer alle Varianten. Und gerade bei dieser Paardynamik haben wir eben festgestellt, dass es besser ist, wenn... Was heißt besser? Ist nicht besser. Es soll einfach so sein, dass da Mann und Frau sitzen und sich die Sorgen von Mann und Frau anhören. Und dann jeder aus seiner Geschlechterrolle raus auch individuell antworten kann, mit dem entsprechenden Mitgefühl. Ich kann mit aller Vorstellungskraft, kann ich mir nicht den Schmerz einer Geburt vorstellen. Ich kann mir nicht die Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Kind vorstellen, weil ich in Verbindung mit einem männlichen Körper diese Erfahrung nicht mache. Und von daher ist es gut, wenn man in Anführungszeichen beide Geschlechterrollen da hat und auch, so wie wir das auch so machen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ja, es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Streit gehört dazu. Super, wenn richtig gestritten wird, eine coole Sache. Und das ist eigentlich, wenn, das ist ein ganz normales Gespräch. Man muss mal gucken, wie weit das Gegenüber noch in der Lage ist, miteinander zu kommunizieren. Dann geht's in Richtung Therapie. Wenn da keiner, also wenn, ne, sie übereinander reden, aber nicht mehr miteinander, oder auch sich gegenseitig nicht mehr ausreden lassen oder so, dann geht's eher so ein bisschen in die therapeutische Richtung. Aber in dem Moment, wenn da schon so, also ein Gespür dafür da ist, von wegen, okay, wir bei uns gibt es Reibereien ohne Ende, aber die scheinen Sinn zu machen, dann sind wir da so ein bisschen Wegbereiter und sind eigentlich genauso wie beim Satz dann auch in erster Linie Gespräche, nur dass da eben zwei Leute sitzen. Und manchmal, wenn wir den Eindruck haben, das könnte noch ein bisschen weitergehen, dann nehmen wir noch die Pferde von Tina mit dazu. Dann machen wir Termine nicht nur hier in den Räumlichkeiten, sondern dann fahren wir raus auf die Koppel und dann ist es so, du denkst, du hast keine Angst mehr da hinten, das große schwarze Pferd, hier hast du alleine, hol mal. Also manchmal so Männer, die so sagen, ja, tschakka, bei mir ist alles schick. Und dann stehen die vor 500 Kilo Pferd und merken plötzlich, was mache ich jetzt? Dann ist plötzlich die Unsicherheit da. Kurz hinter der Unsicherheit kommen die Tränen. Und so ist immer wieder, gibt immer wieder individuelle Geschichten, wo danach Leute dann wieder nach Hause zurückkommen und sagen, hätte ich ja nicht gedacht, hätte ich ja echt nicht gedacht. Ich dachte, das ist schon alles erledigt. Und so ist das eigentlich so ein Rundum-Paket, was wir da so anbieten. Im Moment noch. Vielleicht jetzt auch, wenn der Ruf da irgendwann mal fertig ist, wieder auf Wohnmobilreise, wir sind ein halbes Jahr wieder nicht da, oder weiß ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das Leben so will.
Dann habe ich auf eurer Homepage gefunden, wahre Berührbarkeit im Herzen. Das sah so aus, als wenn es so dahin gehen sollte oder könnte. Was ist damit gemeint?
Wahre, also es sind, schade, dass Tina heute nicht kann. Sonst, da wäre sie jetzt die Ansprechpartnerin, aber es sind ja unsere Texte. Sie hat sie sich zwar ausgedacht, aber ich weiß, was sie damit meint. Wahre Berührbarkeit im Herzen ist das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären mit dem, wenn ich erstmal zutiefst erkenne, wer ich bin, beziehungsweise wer ich nicht bin, dann berührt mich in Anführungszeichen alles, was ich hier erlebe, zutiefst. So tief wie vorher, wenn ich noch denke, ich bin dieser Körper, da gibt es irgendwann den Widerstand, der sagt, das tut zu doll weh, das will ich nicht. Oder auch Leute, die mit Ekstase, mit Freude nicht klarkommen, die brechen dann auch irgendwann ab, weil sie sagen, oh, ich werde verrückt, ich drehe durch, so ein Freudesgefühl kann ich überhaupt nicht erleben. Und das kann ich nicht überstehen. In dem Moment, wo klar ist, dass ich alles bin, jeder Schmerz, jede Freude, jedes Leid, alles, dann findet eine absolute Berührbarkeit statt, eine absolute Berührung statt. Und da steht kein Ich-Gedanke mit irgendeinem Widerstand, mit irgendwas im Weg. Und in dem Moment, wo diese Berührbarkeit stattfindet, heißt es für den anderen auch, zeig dich so, wie du bist, mach dich nackig. Nicht körperlich, muss dich keiner ausziehen. Doch, wenn du ein Problem mit seinem Körper hast, heißt es, bitte, zieh dich aus. Weil du kannst nichts dafür, dass der so aussieht. Weder von den Erbinformationen noch von McDonald's oder was auch immer für verdrängte Gefühle dafür gesorgt haben. Also egal wie. Diese Berührbarkeit auf ganzer Ebene. Und die schließt eben dieses Thema Selbsterkenntnis mit ein. Also erst sterben, um dann zu leben. Wirklich lebendig zu leben. Das wird von vielen immer so, finde ich, falsch gedeutet, dass dieses Erwachen so ein kaltes, klares, trockenes, ganz im Gegenteil. Vielleicht gab es aus der Geschichte illusorisch einige wenige, die da rumgelaufen sind, alles ruhig. Aber so die Erfahrung, die hier momentan stattfindet, ist eigentlich eher, dass das so ein kollektives Erwachen ist. Wo es nicht mehr darum geht, die Welt besser zu machen und bei irgendwelchen Freitagsdemonstrationen da die Fahne zu schwenken, sondern zu erkennen, dass hier auf dieser Erde niemals Frieden sein wird, aber der Friede immer in mir ist. Weil das ist der einzige Punkt, wo es überhaupt Frieden und Freude und Stille, wo das alles überhaupt sein kann. Also wo nicht mehr im Außen versucht wird, irgendwas zu verändern, sondern wo der Fokus immer auf dem eigenen, erstmal eigenen Sein ist. Und da darf diese Berührbarkeit stattfinden. So tief, dass auch Sterben stattfinden kann. Und das ist natürlich für viele normalerweise, die ums Leben kämpfen, ein absolutes No-Go. Also braucht schon entweder die Bestimmung oder, es ist ja nur die Bestimmung, aber braucht dann schon einen sehr intensiven Weg, damit sich Leute darauf einlassen. Und zu sagen, hey, keine Show, keine Fassade, nicht mehr verstecken. Zeig dich so, wie du einfach bist, mit allem, was dazugehört. Und alles darf sein.
Berührbarkeit ist ja oft mit Tränen verbunden, aber es ist mehr so ein Überfließen, es ist nicht unbedingt ein Schmerz, oder?
Das kommt immer drauf an, je nachdem, wo sich das Gegenüber gerade gedanklich, geistig aufhält. Kann Tränen der Rührung, der Freude, der Erkenntnis, dieses, oh, ich habe mein ganzes Leben immer so schwer gemacht und es hätte überhaupt nicht sein müssen. Oder teilweise, wenn nach so einer Erwachenserfahrung so eine Wut hochkommt, ja scheiße, warum konnte ich denn nicht anders? Da kommt manchmal danach auch nochmal so eine Traurigkeit hoch. Also Tränen aus jeder Couleur. Also egal, ob es einerseits so eine überfließende, weil ja, es ist alles richtig, so wie es ist. Oder andersrum von wegen, scheiße, ich krieg's nicht hin. Also es darf alles sein. Tränen, super. Überall Taschentücher. Herzlich gern genommen.
War Werner Abplasma wichtig für dich, weil du auch so sprichst von, dass alles vorbestimmt ist und das Leben quasi der Plan da, es passiert zwar spontan einerseits, aber andererseits gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, es ist ja alles schon festgelegt.
Also wichtig in dem Sinne, ich habe ihn nie live irgendwie kennengelernt, leider nicht, hätte mich sehr interessiert, habe ihn über Facebook seine Kommentare teilweise mitbekommen, aber keinen direkten Kontakt. Obwohl mir viele schon gesagt haben, das sei sehr ähnlich, was da rauskommt oder so gleiche, ne? Also nicht so die Laschmann-Energie, sondern wenn es sein muss, auch mal ein bisschen, kann auch mal ein bisschen motzen und meckern, ein bisschen ernsthafter sein, aber trotzdem kommt immer so diese Liebevolle durch. So soll er auch gewesen sein, ich kenne ihn nicht, finde es schade, dass er nicht mehr da ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er einen großen Einfluss hatte. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Sachen von anderen anzugucken und durchzulesen, weil ich merkte aber, dass die Tendenz, nur so irgendwas aufzuschnappen und nachzuplappern, sehr groß ist. Und habe dann gestoppt, habe auch alle möglichen Abos bei Facebook und so alles sein lassen, keine Bücher mehr lesen, nirgendwo mal hinigern, sondern nur geguckt, was kommt in den Momenten, wo Leute hier sitzen, aus mir heraus. Und im Nachhinein dann komischerweise, guck, der spricht ja nur so, der spricht so, der spricht so. Und so sind eigentlich viele, die so mehr oder minder bekannt sind, immer mal so kleiner, kurzzeitig mal so Wegbereiter gewesen, aber da war keiner jetzt dabei, wo ich sagen könnte, durch den ist hier irgendwas anders geworden. Also. Aber ich schätze ihn sehr, weil einer von denjenigen, der ganz klar war, so schätze ich ihn ein, und jenseits seiner politischen Affinität, glaube ich, ein liebevoller Mensch war. Also so würde ich, so vom...
Ich kenne
jeden. Also ist mir ja. näher als manch andere.
Ja.
Auch ein Edgar Hofer ist so die andere Komponente davon, den ich auch sehr mag. Und vielleicht noch ein bisschen Klassiker. Mr. Renzihausen, Karl Renz. So sind so ein paar, eigentlich so die drei, wenn überhaupt. Mhm. Und diese indische Geschichte war nicht so wirklich meins mit. Klar, Ramana, die Texte, ohne Frage, aber diese ganze heilige Tour und diese Blumenkränze, das war noch nie mein.
Ja, das Leben drückt sich in ganz anderer, verschiedener Individualität und Neigungen und Vorlieben oder Ablehnungen aus. Ne? Das ist ja total fein so.
Ja, zum Glück ist ja, was alles möglich ist.
Hast du noch was zu fragen?
Keine Fragen mehr.
Hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Nö, ein Thema, über das ich sprechen möchte. Ich sag mal so, das ist immer, wenn keine Fragen kommen, dann kommt hier nicht viel raus zu dem Thema.
Habe ich doch noch was. Was wir jetzt besprochen haben, war ja alles mehr so auf den einzelnen Menschen, den es nicht abgetrennt gibt, aber trotzdem auf den bezogen. Wie siehst du auf kollektiver Ebene das Leben? Also, wie siehst du, was so allgemein und politisch und geopolitisch und machtpolitisch passiert? Wie groß ist eine wirkliche Kriegsgefahr und so Sachen? Also, sind das Themen, die dich berühren, oder ist es das persönliche, praktische Leben doch so viel näher, dass das alles... Ich glaube, was ähnliches habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, fällt mir gerade ein.
Also diese gerade das Thema Politik oder ist ja Politik in dem Sinne, ist ja eigentlich nur, wie heißt es, der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt, das ist ja alles nicht wirklich dazu wahr. Also ich gehe wählen, aber mache meinen Wahlzettel ungültig, weil es einfach Quatsch ist. Ich kann den aus dem Tuschkasten vor mir haben, dann nehme ich braun, dann nehme ich rot, gelb, grün, was auch immer, und mache mir dann ein neues Bild. Aber im Endeffekt ändert sich ja nichts. Also dieses ganze Weltgeschehen ist am Rande mit dabei. Nicht mehr durch die Medien, schon ewig nicht mehr durch die Medien, normale Zeitungen und Fernsehen. Kein Fernseher, lese keine Zeitung. Habe eigentlich nur, sagen wir mal, das Internet mit allem, was da so läuft. Habe vor kurzem einen Bericht oder ein Interview zwischen Ken Jebsen und, wie hieß er, Eugen Drewermann gesehen. Und da war ich danach so in diesem ganzen Thema von wegen Weltkrieg und Vergangenheit und wo führt das alles hin und Katastrophe und die Humanität leidet. Da war ich so in dem Thema drin, dass ich dem Ken, Mr. Ken FM, eine Mail geschrieben habe und gesagt habe, er hat in diesem Interview so versucht, dem Herrn Drewermann da was zu entlocken, was denn ein junger Mensch machen kann, anlässlich dieser ganzen katastrophalen Zustände. Und da kam keine Antwort. Und da war ich in dem Moment so, gesagt habe, okay, du willst eine Antwort? Hier ist jemand, der könnte dir eine Antwort geben. Mail geschrieben, kam mehr oder weniger von irgendeinem Redaktionsteam eine Absage, nee, wir haben da kein Interesse dran. Und zeitlich würde das nicht hinhauen. Ich sage, ich möchte mit dem Kennenwender dann selber sprechen. Hab dann nochmal hingeschrieben und gesagt, ich stehe dazu. Ich würde eine Antwort geben wollen. Es ist nur die Frage, ob die Antwort gehört werden will. Und jetzt mal gucken, ob sie kommt. Also ob da irgendeine Reaktion kommt.
Wie ist denn deine Antwort?
Na genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Das heißt, ich kann mein Seelenheil nicht in dieser Welt finden. Ich kann nur erkennen, dass diese ganze Welt, abgesehen davon, dass sie ja eigentlich in mir stattfindet, dass es klar ist, dass dieses ganze Chaos, jedes Schlachthaus, jeder Krieg, jedes Lebensmittelvergiften, was auch immer wir alle für verrückte Sachen machen, nur dafür da ist, dass es mir meine eigene, wenn ich denke, ich bin das, meine eigene Ohnmacht darstellt, meine eigene Ohnmacht vor Augen führt, mit der Traurigkeit dahinter, mit all diesen ganzen Gefühlen dahinter. Also dieses ganze Spiel findet nur dafür statt, dass ich mich erkenne als das, was ich bin. Und ich finde, das Ganze nimmt Fahrt auf, das wird immer schneller, das wird immer intensiver, auch dadurch, dass das durch Internet und die alternativen Geschichten nimmt, immer mehr Informationen verbreitet werden können, dass dieses Wissen erstmal, da jetzt noch ein blankes Wissen, von wegen, wie gehen wir mit Tieren um, wie gehen wir mit Lebensmitteln um, was machen wir mit Mutter Natur, jetzt sollen alle Elektroautos fahren, wo kommt das Lithium her, all diese ganzen Themen, dass die immer schneller hochploppen und dass keiner mehr sagen kann, von wegen, oh, habe ich aber nicht gewusst. Dass jeder schon grundlegend mit so einer, mit diesem Wissen rumrennt, was hier eigentlich passiert. Nicht so wie vielleicht zu vergangenen Zeiten, wo Informationen nur über so ein Radio an der Ecke kamen, wo man nicht wusste, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Von daher, ich kann nicht sagen, dass ich es toll finde. Das ist Blödsinn. Ich kann nur sagen, es läuft alles genau nach Plan. Und das sorgt doch dafür, dass diejenigen, die jetzt noch in so einem Licht und Liebesgesäusel und die Erde muss ein Liebesplanet werden und dass die vielleicht auch irgendwann, sagen wir mal, wach werden und mitkriegen, es geht überhaupt nicht. Es kann niemals funktionieren. Aber solange es eins und nochmal eins gibt, was sich getrennt voneinander lebt, solange ist da immer Trennung, ist da immer Konflikt. Und so wie ich schon gesagt habe, es dient alles dazu, dass jeder sich selbst erkennt. Weil in dem Moment, wo hier diese, sagen wir mal, diese persönliche Bewusstsein ausgeht, wenn diese Rolle hier vorbei ist, dann gibt es auch die Welt nicht mehr. Weil das ist ja zurzeit nur dieses Spiel, was da drin abläuft. Und wenn das erstmal in jedem Fuß gefasst wird, dass man da draußen nicht kämpfen muss, sondern dass der Kampf da drinnen stattfindet, dass man sich auf Deutsch gesagt selber so zum Kotzen findet, dass man sich am liebsten selber wegsprengen will. Dass man sich nicht nur mit seinem Essen vergiftet, sondern auch mit jeder Art von Denken und so weiter, wie ich über mich und meinen Nächsten denke und. Dass das immer das Zusammenspiel ist, innen, außen, erstmal auf dieser Ebene. Dann finde ich super, dass das überall eskaliert. Und dass auch immer klar wird, von denen wir kommen aus dieser ganzen Geschichte, so sehr wir auch wollen, niemals lebend raus. Und das ist die Frage, ob ich bereit bin, jetzt zu sterben und danach weiterlebe, trotz vergiftetem Essen, trotz blöder Luft, trotz Kriegsgefahr, trotz was auch immer. Oder gerade deswegen, wie man es auch immer nennen möchte. Oder ob ich sage, nein, ich muss kämpfen und ich muss für eine bessere Umwelt und muss jetzt, keine Ahnung, anfangen, mich nur noch vegan zu ernähren, nur noch mit dem Fahrrad zu fahren, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen, nur noch irgendwo im Waldhausen, was ich auch immer meine, machen zu müssen, das wird nicht den Erfolg bringen, den man sich erhofft. Im Gegenteil. Die Verbitterung darüber, dass man selber dann auf alles verzichtet und alle anderen weitermachen wie vorher, die wird dafür sorgen, dass noch mehr Wut und noch mehr Ohnmacht in einem ist und das wird das Ganze noch mehr zum Eskalieren bringen. Also von daher beobachte ich diese Entwicklung mit Interesse. Sehe immer den Zusammenhang zum Persönlichen wieder, weil man kann das nicht voneinander trennen. Und aber das ist so wirklich Randerscheinung. Was man natürlich automatisch in jedem Moment mit einbezieht, weil das ganz klar ist, in dem Moment, wo es darum geht, irgendwie mit dem Wohnmobil durch die Welt zu fahren und in Spanien kilometerweise nur Plastikfolie sieht, wo darunter unsere Orangen wachsen, die einzelnen Gewächshäuser, die da stehen und so die ganze Wahnsinn, den wir alle so betreiben. Aber wenn man dieses ganze Spiel so, ich will sagen, durchschauen kann man es nicht. Aber mit diesem Chaos-Prinzip, so dieses klingt, sieht alles absolut chaotisch aus, aber dahinter steckt zutiefst eine Ordnung. Das läuft alles nach Plan. Dann ist das faszinierendes Geschehen. Irgendwie so. Und ich habe auch keine Vorräte im Keller für den Fall, dass irgendwann mal der Strom ausfällt und irgendein Sonnensturm kommt oder was auch immer. Weil wenn erstmal klar ist, dass das Einzige, was hier lebt, ein Gedanke ist. Naja, wenn der stirbt, naja, dann es kann nichts passieren.
Andererseits weißt du nicht, was morgen der Plan ist. Ne? Wenn Richtig. Morgen auf einmal der Plan ist, im Plan steht Vorräte anlegen, dann
Richtig, ist genau, kann sein.
Und grundsätzlich sind ja auch Proteste oder der Versuch, irgendwas zu verändern, kann ja auch aus einem Stille. Das kann ja auch ohne Kampf passieren, wenn es für den Menschen ansteht und wenn er das vor dazu steht, dann.
Klar, ja. Das ist ja das, was viele auch im Nachhinein erleben. Wenn sie erst mal so erkannt haben, wer oder was sie sind, dass sich das Leben schon verändert, weil bestimmte Sachen einfach nicht mehr gemacht werden. Es wird nicht auf das gleiche gedankliche Chaos immer aufgesprungen und immer wieder gleich gehandelt, sondern es verändern sich die Handlungen. Und so kann es sicherlich auch kollektiv für irgendeine Veränderung auf diesem Planeten sorgen. Aber dass es irgendwann mal hier nur noch Licht und Liebe ist und wir alle nur noch im Einhorn durch die Gegend reiten, nee, tut mir leid, das wird nicht stattfinden.
Fände ich schon interessant, wenn es wieder Einhorn nachgäbe.
Ja, aber warum nicht? Die dann schön mit regenbogenfarbenen Hörnern, naja, also es werden ja alle so gespielt, wie sie sein müssen, aber da komme ich manchmal nicht drum rum, als da mal so hineinpieken zu wollen und zu sagen, Mensch, Mädels, werd doch mal wach, was macht ihr denn da? Naja.
Okay. So, ja. Ich denke, der Plan, wir haben den Plan erfüllt. Der Plan des Lebens fürs Interview
schön.
Läuft so langsam aus, oder? Ja. Bei dir? Mhm. Auch?
Also wie gesagt, diejenigen, die mich nur vor der Kamera kennen, die glauben nicht, dass ich stundenlang schweigen kann. Wir können doch gerne mal ein Video machen, wo nicht gesprochen wird, das gibt's auch. Aber aus den so Konditionierungen und Prägungen der Family, Vater konnte quatschen wie ein Wasserfall, wenn er es hören sollte, ja, ist alles richtig so. Mama hat sich nie getraut, den Mund aufzumachen. So, diese beiden Tendenzen sorgen auch.
Es passt ja eigentlich zum Charakter von einem Interview, passt eigentlich Reden ziemlich gut, finde ich.
Genau. Und von daher reden kann er. Ja, schön. Okay.
Ja, dann vielen Dank.
Danke dir. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich vor so einer Kamera sitzen darf und auch, dass wir uns kennengelernt haben. Und das ist jetzt nicht übertrieben heilig, aber es ist einfach so eine schöne in dem Spiel. Ja, es fühlt sich einfach gut an. Das fühlt sich echt an, das fühlt sich stimmig an. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.